Guten Abend an die Hörer von Radio Lora zur Sendung des Let's Tauschring München. Durch die Sendung führen Christine und Dorina. Christine hat zunächst einen der aktivsten Teilnehmer des Tauschrings interviewt, den beinahe jeder Tauschringler kennt, da er im Büroteam arbeitet und neuerdings auch einer der drei gewählten Mitglieder des Basisgremiums ist, Ralf Stadkowitz. Dorina und Christine berichten anschließend vom Umlandtreffen des Let's Tauschring Augsburg, der mit 1000 Teilnehmern einer der größten Tauschringe in Deutschland ist.
Hallo Ralf, der Ralf Stadkowitz ist heute bei mir zu Besuch und ich nutze die Gelegenheit, ihn doch zu fragen, da er schon ein langjähriges, aktives Tauschring-Mitglied ist, was ihn dazu bewogen hat, in den Tauschring zu gehen. Also Ralf, warum bist du vor wie vielen Jahren jetzt?
Neun
Jahren zum Tauschring gegangen. Wie ist es dir ergangen in der Zeit und wie sieht das jetzt für dich aus? Sind schon mal viele Fragen aufeinander, aber ich werde zwischendurch dich immer wieder anfeuern, was zu erzählen.
Gut, also hallo Christine, danke für die Einladung. Also ich bin der Ralf Stadkowitz, bin zum Tauschring gekommen im Jahr 2007, Ende 2007. War eine ganz zufällige Begebenheit. Ich bin im Jahr 2007 berentet worden. Also ich bin in eine Erwerbsunfähigkeitsrente geschickt worden, aber noch relativ jung, mit 47 Jahren damals. Und hatte dann viel Zeit auf einmal. Und dann dachte ich mir, was machst du mit der vielen Zeit jetzt? Und da ich irgendwas Soziales auch machen wollte, was für Menschen, mit Menschen, kam mir das Plakat an der Josefskirche, was dort hing, Tauschring München, Infoveranstaltung, eigentlich ganz recht. Da habe ich gesagt, oh, das sieht nett aus, hört sich gut, dann gehst du mal hin. Bin dorthin gegangen, habe mir das angehört, war gleich Feuer und Flamme, wegen des Konzeptes, des geldlosen Tauschens, des Miteinander, auch des Sozialen. Bin dann eingetreten und in den ganzen 9 Jahren nicht wirklich eine schlechte Erfahrung gemacht im Tauschring.
Hast du, als du, nachdem du eingetreten bist, nachdem du das Konzept gesehen hast, dir das gefallen hat, bist du dann schon aktiv geworden? Hast du Sachen angeboten, die du den anderen geben kannst? Hast du Sachen, die andere angeboten haben, entgegengenommen? Bist du da schon in Aktion getreten in dieser Richtung?
Ja, also ich bin relativ schnell in Aktion getreten. Ich glaube, es hat keine Woche gedauert, dass ich mir halt überlegt habe, okay, was kann ich denn, was habe ich denn für Talente? Das waren also einmal die PC-Beratung oder auch PC-Kummerkasten, funktioniert nicht mehr, tut nicht mehr, was ich beruflich gemacht habe vorher. Also da konnte ich den Teilnehmern schon mal helfen, war auch sehr nachgefragt. War ein bisschen viel nachgefragt, muss ich dazu sagen, weil das war das Erste, was ich dann nicht mehr in der Zeitung stehen hatte. Es hat einfach überhand genommen. Mhm. Auch so telefonischen Support mal eben, so abends um 9 oder 10, mhm. Kannst du mir mal eben am Telefon helfen? Das fand ich dann schon ein bisschen frech und übergriffig auch. Und das habe ich dann leider wieder aus der Zeitung rausgenommen. Ich habe dann zu der Zeit noch Dias eingescannt oder auch Kleinbildfilme, also digitalisiert, weil ich das Equipment zu Hause hatte. War auch eine schöne Arbeit. Und ich bin relativ schnell in den Tauschring, also in die Arbeit mit dem Tauschring als solches gekommen, weil seinerzeit die Herbstfeste und des Frühlingsfestes war noch in der Josefskirche damals. Das hatte damals die Jutta Bannert noch geleitet und dort war ich dann sehr schnell beim Küchenpersonal und auch beim Getränkeverkauf. Das habe ich einige Jahre gemacht, ja, und habe da dann auch schon einfach viele Leute kennengelernt im Tauschring.
Das klingt für mich, dass du ein sehr kommunikativer, sozialer Mensch bist, dass du leicht und schnell mit Menschen in Kontakt kommst und dadurch dann auch die Fähigkeiten, die du hast, anbieten kannst, aber genauso auch das, was andere anbieten im Tauschring, annehmen kannst. Das Prinzip ist ja mit dem Talente plus, minus, also was man gibt, was man kriegt. Wie sieht denn dein Konto aus? Ich denke mal, dass du ziemlich viel gibst, ja, aber dafür nehmen hast du da Bedarf, dass du mal jemanden brauchst, der dir in deiner Wohnung mithilft zum Malen, zum Streichen oder dein Fahrrad repariert oder kannst du das alles selber?
Kann ich, muss ich jetzt sagen. Also um von vorne anzufangen, ja, ich bin ein sehr offener Mensch, also jetzt kein blauäugiger Mensch, aber ein sehr offener Mensch. bin kommunikativ, ich mag gerne mit Menschen zusammen sein und bin auch offen für neue Begegnungen. Deswegen, wie gesagt, waren diese Feste natürlich ein gefundenes Fressen für mich, um viele, viele Menschen erstmal kennenzulernen. Mhm. Dann dort unter den vielen Menschen auch inzwischen richtige Freundschaft finden, die sich dann so langsam gebildet haben, dass man zusammen auch was macht. Und wie du schon richtig sagst, ja, ich kann viele Sachen, ich bin sehr autark, also ich habe nicht viel im Tauschring gebraucht. Also das meiste, was ich wirklich an Talenten, ich habe so um die 5000 Talente momentan auf meinem Konto stehen.
Wow.
Komme ich später aber noch dazu, wo die alle herkommen. Und das meiste, was ich an Talenten ausgebe, das ist also viel Körperarbeit gewesen, sprich Shiatsu, Massage, Atemtechnik, solche Sachen, die ich auch gebraucht habe körperlich. Erstens mal hat mir immer sehr gut getan und dann dazu auf den Festen, auch so Weihnachtsfest oder sonst irgendwas, habe ich also viele Sachen erstanden, handwerkliche Sachen, die ich dann weiter verschenken konnte auch oder als Mitbringsel für Freunde und sonstige Sachen. Also das mache ich sehr, sehr gerne. Da gebe ich eigentlich die meisten Talente für aus.
Ja, das ist ja auch eine gute Möglichkeit, seine Talente auszugeben für das, was andere hergestellt haben, produziert haben. Und man dann das mit den Talenten bezahlen kann.
Richtig, das auch wertschätzt, was die Leute da machen. Das finde ich sehr, sehr schöne handwerklichen Sachen, ja. Gut, und diese vielen Talente, die ich jetzt habe, kommen eigentlich daher, ich bin relativ früh über eine gute Freundin beim Tauschring ins Büro gekommen. Also in die Arbeitsgruppe Büro, habe dort dann mitgearbeitet, seinerzeit noch in der Liegsalstraße im Kulturladen.
Das ist jetzt das Nächste, was ich dich fragen wollte, wie du jetzt, wo du jetzt gelandet bist beim Tauschring, also in deinen Aktivitäten, da ich weiß, dass du also auch nicht nur das aktive Hin und Her tauschen betreibst, sondern dass du dich auch dort ziemlich stark einbringst in der ganzen Organisation vom Tauschring. Vielleicht erzählst du dazu ein bisschen. Du hast gerade angefangen mit dem Büro.
Richtig, richtig. Also das ist so nach und nach dann gewachsen, ja. Also es ist übers Büro gewachsen, über den Bürodienst, den ich gerne gemacht habe, den wir also wirklich nett organisiert hatten auch. Also es war immer ein, muss man sagen, auch geselliges Beisammensein. Auch die Teilnehmer, die reinkamen ins Büro, die dann irgendein Anliegen hatten, dem man helfen konnte. Jetzt auch über den Bürodienst hinaus, so im Gespräch, wo ich dann auch mal gehört habe, ach du, ja, ich bräuchte mal jemanden, der mir mal eben einen Schrank aufstellt oder mal ein Regal an Bord. Das sind Sachen, die kann ich, aber die biete ich nicht an im Tauschring, weil ich die Ressourcen einfach nicht mehr habe. Und dann bin ich der Letzte, der sagt, nee, mache ich nicht. Dann sage ich, du komm, ist in Ordnung, ich komme mal vorbei, mach es mal. Und war dann kurz darauf, also das heißt kurz darauf, so 2011 rum um den Dreh rum, wo es ja ein bisschen Zwist im Tauschring auch gab mit der damaligen Stammgruppe, die sich dann auseinander dividiert hatte. Dann waren natürlich neue Teilnehmer gefragt, die das Ganze am Laufen hielten. Und dann habe ich mich sehr dafür engagiert, dass der Tauschring weiter besteht, dass die Teilnehmer weiter tauschen können. Bin dann damals als nächstes zusätzlich zum Büro dann noch in die Marktzeitungsredaktion gekommen, weil wir da auch eine neue Besetzung brauchten. Später dann eben auch noch ins neu geschaffene Basisgremium, also die Obrigkeit des, wenn man so sagen will, des Tauschrings. Und mir liegt einfach der Tauschring sehr am Herzen und dass der wirklich rund läuft irgendwo und nicht so verstaubt und vor sich hin dümpelt. Also insofern ist das so ein liebgewordenes Kind für mich geworden, ja.
Da war ja jetzt vor kurzem erst wieder mal Wahl des Basisgremiums und du bist wieder gewählt worden. Wie lange bist du schon im Basisgremium dabei?
Ja, nicht wieder gewählt worden, sondern erstmals gewählt worden.
Okay,
ja, also ich hab in den Jahren davor, das war jetzt also die dritte Wahl inzwischen, also immer für 2 Jahre werden die Basisgremiumsmitglieder gewählt, den Jahren davor gerne anderen Menschen noch den Vortritt gelassen, weil ich schon genug um die Ohren hatte. Mhm. Und es ist ja so, dass ja nicht nur diese 3 gewählten Teilnehmer dort mitarbeiten, sondern ja auch aus den Arbeitsgruppen jeweils ein Delegierter dabei ist. Und da war ich also fürs Büro oder für die Marktzeitung eh schon im Basisgremium vertreten. Mhm. Und habe mir jetzt also das erste Mal gedacht, okay, komm, dann kannst du dich auch direkt wählen lassen, um auch einfach mal so die Stimmung an der Basis zu fühlen. Ja, wer ist denn überhaupt dafür, dass ich das mache? Und das hat mich alle bestätigt, dass ich gesagt habe, gut, von 46 abgegebenen Stimmen waren 45 für mich. Also da kann ich sagen, okay, das ist schon fast ein Franz-Josef-Strauß-Ergebnis.
Das ist schon sehr gut, genau. Ja, du bist jetzt also seit ein paar Monaten im Basisgremium. Du bist über viele Jahre schon aktiv im Tauschring überhaupt. Was ist denn so dein Eindruck, dein Gesamteindruck, wie sich der Tauschring entwickelt hat, wo er jetzt steht und was du dir wünschst, wie sich das weiterentwickeln könnte oder sollte?
Ja, wo war der Tauschring? Ich denke mal, der Tauschring war früher, war ja alles besser, ein bisschen aktiver noch. Wir hatten etliche Teilnehmer oder Teilnehmerinnen, die sich ein bisschen mehr für den Tauschring engagiert haben auch, die Feste organisiert haben oder auch Stadtteiltreffen organisiert hatten und. Ist ein bisschen ruhiger geworden. Ich meine, viele von den Teilnehmerinnen sind auch älter geworden, können es auch nicht mehr so. Die Tauschleistungen, die angeboten werden, sind eigentlich gleich geblieben. Also es sind viele Sachen, die so wie haushaltsnahe Dienstleistungen oder Backen, Kochen, Braten oder auch mal Hilfe beim Umzug etc. pp. Viel natürlich auch Gesundheitssachen, die angeboten werden. Also manchmal zu viel, wie ich finde. Das Handwerk leidet immer noch, so wie früher auch Not. Es wird einfach zu wenig angeboten. Ist nun mal leider so, aber es ist auch einfach dem geschuldet, dass viele Leute auch sagen, naja gut, ich meine, wenn ich 8 Stunden auf dem Fußboden rumkrieche und Parkett verlege oder irgendwas, das ist eine Sauarbeit, Entschuldigung den Ausdruck, und andere Leute in Anführungsstrichen gehen dann nur zum Blumengießen. Also viele Menschen verstehen dieses eine Stunde Lebenszeit ist eine Stunde Lebenszeit nicht so richtig, aber gut, das ist nun mal Tauschring-Prinzip. Mhm. Wem das irgendwo aufstößt, der ist vielleicht dort auch nicht richtig aufgehoben. Also da muss man auch sehr viel Herzblut mitbringen, um das auch einzusehen, dass der Dolmetscher eben genauso wenig kriegt, also auch nur eine Stunde, wie der mit dem Hund Gassi geht, ist nun mal.
Es gehört einfach viel Idealismus dazu, wenn man sich im Tauschring oder in diesem Prinzip des Tauschrings engagiert. Oder ganz engagieren
genau,
will.
Ganz genau, da darf man jetzt die eigene Ausbildung, das eigene Können oder den eigenen Stand, wie auch immer man das definieren will, also den muss man hinten anstellen und sagen, wie du schon sagst, das ist ein Idealismus und den muss man leben, den Tauschring auch irgendwo. Es ist jetzt kein Warenladen, wo ich nur gebe und nehme, das kann ich draußen im Geschäft machen, da lege ich mal 1 Euro hin und dann kriege ich etwas dafür. Ja. Gut, und der Tauschring ist jetzt momentan ein bisschen eingestaubt. Ein bisschen antiquiert, wenn man sich so das Ganze rundherum anguckt, was momentan ist mit diesen ganzen Share Economies und Tauschbörsen, die so im Internet entstehen, ob es jetzt Carsharing ist oder Foodsharing oder was auch immer. Wir müssen gucken, wir, der Tauschring, müssen gucken, dass wir da den Anschluss nicht verlieren, dass wir also aktueller werden, auch mit unserer Marktzeitung, die ja nur einmal im Quartal rauskommt, zwischenzeitlich nochmal ein Newsletter, sind dann 6 Wochen, aber trotzdem 6 Wochen in der heutigen Zeit ist eine lange Zeit, dass wir also unsere Webseite moderner machen, auch für das jüngere Publikum einfach. Wir sind auch relativ alt im Schnitt, also 50 plus vom Schnitt her alleine schon. Und dass wir da gucken, dass wir vielleicht auch auf Facebook präsent werden etc. pp. Sind gute Ideen, die wir haben. Also Ideen hätten wir viele, aber es fehlt leider immer noch an den Menschen, die mitmachen, um es umzusetzen. Leider.
Das würde jetzt heißen, so wie du sagst, dass es gut wäre, wenn sich Leute in diese Richtung engagieren würden im Tauschring, weil das Potenzial im Moment nicht wirklich da ist, um das so aufzuarbeiten, dass wir uns jetzt diesen modernen Gegebenheiten anpassen könnten.
Richtig, verstehe ich das richtig? Ja, richtig, ganz genau. Verstehst du richtig? Genau das ist der Punkt. Also es mangelt uns nicht an Ideen, es mangelt uns auch nicht an kreativen Menschen, die diese Ideen umsetzen und sagen, okay, wir können eine Webseite so und so gestalten, wir können einen Facebook-Auftritt gestalten, wir könnten mal ein Filmchen drehen als Werbematerial für YouTube etc. pp. Bloß das Ganze muss dann auch jemand pflegen anschließend. Wir brauchen Darsteller für einen Film, wir brauchen Leute, die sagen, okay, wir peppen mal den Flyer auf, es muss sich jemand darum kümmern, wenn Anzeigen online geschaltet werden sollen, dass die auch mal kontrolliert werden. Ist ja auch eine rechtliche Sache, es muss ja auch drüber geschaut werden bei solchen Sachen. Und da eben mangelt es wirklich an engagierten Menschen, die sagen, ja, ich übernehme einfach mal einen Teil, ein Stadtteiltreffen zum Beispiel, das ich einmal im Monat bediene und betreue und das auch möglichst langfristig.
Und ich denke, da die Kreativität ist ja da auch eine ganz wichtige Sache. Also wer sich hier beteiligen möchte, kann da in seinem Bereich sehr kreativ sein und sich dann das so überlegen, wie das denn ansprechend jetzt bei den Menschen ankommen würde. Also es gibt keine Vorgaben, so und so muss es gemacht werden, sondern da ist jeder gefragt, kreativ zu sein.
Nur richtig, ganz genau. Ja. Ich meine, wir haben gewisse Prinzipien natürlich, was wir tun wollen im Tauschring, was wir nicht tun wollen. Wir wollen nicht politisch sein, wir wollen nicht religiös sein, etc. pp. Solche Sachen, die sollen da nicht mit reinspielen. Aber ansonsten sind den Teilnehmerinnen Tür und Tor geöffnet, ihre Kreativität da auszuleben, ihre Stadtteiltreffen so zu gestalten, wie sie das möchten oder auch einfach ihre Ideen reinschmeißen, zur Diskussion stellen und anschließend zu einem guten Ende zu führen. Mhm. Ja, also wir wollen da niemanden reglementieren als solches und auch nicht die Steine zwischen die Beine schmeißen. Ich kann nur sagen, jeder, der irgendeine Idee hat, wie es weitergehen könnte, wie es besser werden könnte, nur her damit. Auf jeden Fall besser als nur im Hintergrund zu murren und zu bemängeln, dass dort keine Zeitung abzuholen ist, weil es eben keinen Standort dafür gibt. Oder eben in Berg am Laim immer noch kein Stadtteiltreffen ist. Ja, wir versuchen ja jetzt schon, oder wir haben den Sommer über sehr viel gearbeitet, haben in den Bürgertreffs der Stadt München also die Verantwortlichen angesprochen. Wir kriegen Plätze, Räumlichkeiten für Stadtteiltreffen. Wir können dort Infoabende abhalten, solche Sachen. Bloß eben uns fehlt es an den Menschen, die das auch betreuen.
Ich denke, da gibt es noch allerhand zu tun. Aber ich sehe auch, dass da schon sehr viel getan wurde, dass da großes Engagement besteht von doch recht vielen Leuten, so hoffe ich. Ich möchte dir ganz herzlich mich bei dir bedanken für das Gespräch. Ich hoffe, du hast jetzt dich so einbringen können, wie dir das am Herzen liegt. Wenn du jetzt noch einen Schlusssatz uns sagen willst, dann mach es gerne. Ansonsten würde ich mich ganz herzlich von dir verabschieden. Und dir weiterhin viel Freude bei deiner freiwilligen Arbeit wünschen.
Danke auch für das Gespräch, Christine. Letztendlich möchte ich eigentlich gar nicht großartig noch was dazu sagen. Ich denke, es ist alles gesagt, der Tauschring kann besser werden. Er muss sogar besser werden, wenn er bestehen bleiben will. Also ich kann nur noch einmal erwähnen, es ist ein wirklich tolles Projekt, eine gute soziale Sache und das Tauschen ohne Geld einfach auch die Hilfe von Mensch zu Mensch, die sozialen Kontakte, die man dort erwirbt, kann nur jedem Menschen sagen, schaut mal in den Tauschring rein, so er ihn nicht kennt, es ist unverbindlich, man geht keine Mitgliedschaft ein, man kann jederzeit auch wieder aussteigen, wenn man möchte und man sollte vielleicht sich überlegen, ob man ein bisschen Zeit investieren möchte eben und auch für den Tauschring ein bisschen und seine Teilnehmer natürlich was tun möchte, ja.
Da fällt mir doch noch eine letzte Frage ein bei deinem Satz, schaut mal in den Tauschring rein. Vielleicht kannst du da ganz kurz noch was dazu sagen, wo und wie man in den Tauschring reinschauen könnte, wo es die Informationen gibt.
Gut, die Information gibt es natürlich wie heute immer im Internet unter www.tauschringmünchen.de. Dort steht mal das erste Wissenswerte. Man kann sich informieren an jedem zweiten Mittwoch im Monat, außer im August, da sind Ferien, dem Infoabend im Berghaus in der Leonrothstraße. Steht Adresse und genauer Termin steht auch auf der Webseite. Wir haben unser Frühstückstreff, das immer am ersten Sonntag des Monats stattfindet, auch ebenfalls im Berghaus, dort im Café Wildwuchs im Hinterhof. Und es gibt die Stadtteiltreffen momentan im Westend, im SHZ, im Selbsthilfezentrum und in Sendling. Die Termine und auch die genauen Adressen sind auch auf der Webseite zu finden. Also dort kann auch Nicht-Tauschring-Teilnehmer hinkommen, sind gerne gesehen und einfach mal reinschnuppern in den Tauschring.
Wunderbar. Ich denke, das war ein guter Schlusssatz. Und nochmals herzlichen Dank und alles Gute weiterhin. Tschüss.
Als ich die Lobby des Grand Hotel Cosmopolis betrat, fühlte ich mich sofort wie zu Hause in meiner Kindheit. Denn Die Lobby ist mit genau denselben Möbeln ausgestattet, wie wir sie damals zu Hause hatten. Das Grand Hotel Cosmopolis ist kein gewöhnliches Hotel und will es auch nicht sein. Es ist ein Ort, der sich aus einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber, Ateliers und offenen Werkräumen sowie einem Hotelbetrieb mit gastronomischen und kulturellen Angeboten zusammensetzt. Das Projekt entstand wohl aus der Sehnsucht nach einer besseren Ordnung zwischen den Menschen. Eine erste kleine Projektgruppe, die das Konzept im September 2011 entwickelt hat, ist bald gewachsen. Ein Projektbüro wurde eingerichtet, erste Ateliers wurden vergeben. Bedingung für die Vergabe eines Raumes war und ist, dass sich Nutzer mit ihren Möglichkeiten in das Projekt einbringen. Viele Menschen haben sich seit der Gründung des Hotels aktiv an diesem Projekt beteiligt. In der Anfangsphase wurden das Gebäude, ein ehemaliges Altenheim, das etwa 5 Jahre leer stand, in seiner neuen Nutzung der Nachbarschaft vorgestellt und von vielen freiwilligen Helfern und einigen Fachfirmen renoviert und nutzbar gemacht. Das etwa 2500 Quadratmeter große Gebäude ist Eigentum des Diakonischen Werks. Es wird inzwischen von 2 Parteien angemietet, der Regierung von Schwaben und dem im Juni 2013 gegründeten Grand Hotel Cosmopolis e.V. Verschiedene Menschen kommen hier runter, Gäste auf unbestimmte und unterschiedliche Zeit. Es ist eine temporäre Heimat, die keine Unterschiede zwischen ihren Bewohnern macht. Hotelgäste mit und ohne Asyl, Künstler, Besucher, Personal, Handwerker, Menschen mit unterschiedlichen Biografien, Motivationen und Berufen. In verschiedensten Lebensumständen treffen an diesem Ort zusammen und lassen sich vom Projekt und den Möglichkeiten inspirieren. Für Flüchtlinge, Hotelgäste mit Asyl sind auf 3 Etagen jeweils 9 Doppelzimmer und ein Gemeinschaftsraum bereitgestellt. Es wohnen hier überwiegend Familien, aber auch einzelne Frauen, Männer und Heranwachsende. Sie alle sind eingeladen, sich in das Projekt einzubringen und viele tun es bereits. Unsere Hotelgäste ohne Asyl, sind am ehesten mit den Nutzergruppen eines großstädtischen Hostels zu vergleichen. Neben den 12 individuell von Künstlern gestalteten Doppelzimmern mit Waschgelegenheit gibt es im Erdgeschoss noch weitere 4 Bettzimmer. Das Angebot richtet sich an internationale Kulturreisende, normale Reisende, Künstler und Neu-Augsburger. Die bei der Umgestaltung genutzten Möbel und Materialien stammen aus Spenden und Häuserräumungen. Nachhaltigkeit und Upcycling sind fester Bestandteil der Konzeption. Lokale und überregionale Medien sind schnell auf das Grand Hotel aufmerksam geworden und haben darüber berichtet. Oft kommen Menschen in die Lobby, wollen einen Kaffee trinken oder nur hereinschauen oder das vielfältige kulturelle Angebot genießen. Manche kommen, um zu übernachten und erfahren dabei mehr über das Projekt. Demnächst wird das Restaurant eröffnet, in dem man internationale Küche erleben kann. Jeder Einzelne kommt mit unterschiedlichen Vorstellungen und Erwartungen in das Grand Hotel. Das individuelle Verhalten kann das weitere Geschehen beeinflussen. Im Mittelpunkt steht der Mensch mit seinen Möglichkeiten, die Welt zu verändern. Das Grand Hotel Cosmopolis ist die konkrete Utopie, eine grenzenlose kosmopolitische Alltagskultur zu verwirklichen, in der sich Flüchtlinge, reisende Gäste, Künstler und Nachbarn begegnen und willkommen fühlen. So der Prospekt des Grand Hotels. Ich war zutiefst beeindruckt von den künstlerisch gestalteten Zimmern, von der ganzen Idee, von dem Konzept, von den Menschen, die da arbeiten, zumeist ohne Lohn auf freiwilliger und unbezahlter Basis, wie Joanna aus Freiburg.
Also ich stehe hier im Empfangsraum vom Grand Hotel in Augsburg und spreche mit Joanna.
Richtig.
Hi Joanna.
Hallo.
Was machst du hier?
Ich stehe hier hinter der Bar im Café und ich mache Kaffee, ich verkaufe Kuchen, ich mache euch Tee, ich gebe euch ein Bier aus. Genau, ich bin quasi für die Betreuung von unserer Kaffeebar zuständig.
Und du bist fest angestellt hier oder Aushilfe?
Also ich habe ganz lange freiwillig einfach so hier mitgemacht. Ehrenamtlich ist so ein Wort, das wir meistens hier versuchen zu vermeiden.
Okay.
Und bin jetzt aber hier auch mit im Bar-Organisationsteam. Und auf welcher Basis oder wie genau, ist noch nicht so ganz festgelegt. Aber
also da wird in Euro bezahlt?
Bitte?
Dein Job wird in Euro bezahlt, oder?
Teilweise, wenn man das so sagen kann.
Oder in Naturalien?
Nein, also ich würde sagen, dass ich bezahlt werde mit ganz viel Freude und Erfahrung und irgendwie Herzenswärme von den Menschen, die hier sind und unsere Gäste sind. Das ist so das, warum ich auch hier bin, also warum ich auch ganz lange schon hier bin, weil ich das gerne empfange oder halt auch zurückgebe oder ausgebe. Und ja, das bisschen Geld, was jetzt noch dazu kommt, ist nicht wichtig sozusagen.
Du studierst aber eigentlich noch.
Ja, ich studiere.
Okay, danke.
Gerne.
Der Leiter, beziehungsweise, das wird ja nicht so gerne gehört im Grand Hotel, einer der Verantwortlichen oder der Hauptverantwortliche, der Peter, dessen Idee auch dieses Grand Hotel Cosmopolis, dieser Verein war und der der Hauptinitiator war, so wie ich das verstanden habe, hat uns eine ganz tolle Führung durchs Haus angedeihen lassen. Ich war wirklich beeindruckt von dem, was da geschaffen worden ist, und im Folgenden habe ich ihm noch ein paar Fragen gestellt, beziehungsweise er erzählt uns jetzt, wie das alles kam.
Also das Haus gehört der Diakonie. Und das hat zwei Mieter. Mhm. Das eine ist der Grand Hotel Cosmopolis Verein, e.V., gemeinnütziger Verein. Und der andere Teil ist die Regierung von Schwaben. Mhm. Also die Regierung von Schwaben ist für die GU, also für die Gemeinschaftsunterkunft zuständig. Mhm. Für die Räumlichkeiten, in denen die Geflüchteten leben. Und wir betreiben den anderen Teil.
Also Hotel und Hostel.
Hotel, Hostel, die Büros, die Ateliers, die Werkstätten, Gastro unten, machen alles wir. Und
was heißt wir? Wie nennt sich euer Verein?
Grand Hotel.
Grand Hotel, okay.
Ja. Ja, und das betreiben wir.
Ja.
Genau.
Mhm.
Ja. Das ist jetzt zwar in einem Haus dann, und natürlich gibt es viele Querverbindungen dann dadurch auch, aber es sind zwei Mietparteien.
Und die Asylsuchenden oder Geflüchteten werden euch von der Regierung von Schwaben zugewiesen?
Genau, genau. Ja? Also wir haben da keinerlei Einfluss drauf, sondern das macht ausschließlich die Regierung für Schwaben.
Mhm. Und dürfen die sich auch beteiligen an den Arbeiten im Haus?
Ja, freiwillig darf ja jeder mitarbeiten, und das passiert auch im Haus. Vor allem natürlich in den Bereichen Café und in der Gastro unten. Und ja, da ist ganz normal, die machen halt dann Gesundheitszeugnis und dann können sie damit arbeiten.
Genau. Und sind da auch weibliche Geflüchtete dabei und auch Familien?
Ja. Ja. Es gibt genauso Frauen im Haus wie Männer, und es gibt auch Familien. Also es ist bunt gemischt. Mhm. Es gibt auch keine Stockwerke jetzt nur Männer oder nur Frauen, sondern es ist alles gemischt, was und diese Lebendigkeit vom Haus dann auch ausmacht. Also weil man es nicht separiert, sondern eben schaut, dass man Gemeinschaft bildet. Ja.
Also ich habe mich gleich in meine Kindheit zurückversetzt gefühlt, als ich bei euch in der Eingangshalle saß. Das ist total gemütlich, und ich stelle mir vor, dass auch das Zusammenleben hier gemütlich ist. Ja? Oder ist das schwierig bei vielen verschiedenen Nationalitäten?
Nein, das ist gar nicht mal so das Schwierige. Ich glaube eher, dass das Schwierige dann dadurch entsteht, in dem Umgehen mit Problematiken, die jetzt für uns kein Thema sind. Ja? Mhm. Ich als Deutscher habe ja kein Problem mit Fluchthintergrund. Ja?
Ja.
Das haben vielleicht meine Eltern mal gehabt oder meine Großeltern. Nee, es geht dann eher um dann Verbindung und einen Menschen kennenlernst, der aus einem anderen Kulturkreis kommt und das interessant findest und den magst und so. Und plötzlich entsteht halt eine Verbindung auch, eine menschliche Verbindung. Und dann halt mitkriegst, dass dieser Mensch dann halt unter Umständen abgeschoben wird oder nicht arbeiten darf, obwohl er will. Dann entstehen halt ganz andere Probleme. Jetzt nicht mehr Probleme insofern, dass du halt damit umgehen lernen musst, dass halt Menschen Menschen, die ans Herz gewachsen sind, unter Umständen wieder weg müssen. Mhm. Und das tut halt weh, ganz einfach. Und
das ist dieses, so. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und, aber wäre eine Lösung für dieses Nicht-Arbeiten-Dürfen nicht der Tauschring, also dass ihr nicht insgesamt Mitglied werdet, sondern die einzelnen Geflüchteten? Das haben wir jetzt in München vor. Und zwar haben wir Nachbarschaftshilfen angeworben und die haben ihre einzelnen Nachbarschaftshilfe-Mitglieder, die irgendwo aus Syrien, Irak oder so kommen, dazu angeworben, Mitglied im Tauschring zu werden. Die sind zum großen Teil als Handwerker ausgebildet, können im Tauschring super helfen, dürfen aber nicht arbeiten in München. Die Frauen können nähen und kochen und alles Mögliche.
Also das passiert ja im Haus selber auch schon. Also wir haben ja eine Nähstube, wir haben eine Werkstatt, arbeiten einige. Aber es ist halt bunt gemischt. Also es gibt einige, die mittlerweile eine Ausbildung machen oder einige, die auch schon in Arbeitsverhältnissen sind. Andere sind halt in einem ganz anderen Stadium. Das ist ganz bunt gemischt. Also die Entscheidungen sind dann die Entscheidungen, die diese Menschen dann treffen. Wir treffen ja nicht die Entscheidung, wo wir jetzt arbeiten oder nicht arbeiten, sondern versuchen halt im Rahmen unserer Möglichkeiten Dingen zu eröffnen. Wenn jetzt da ein Tauschring käme und sagt, hey, wir bieten da auch noch was an, wenn es dann Leute gibt, die das in Anspruch nehmen, klar.
Ja, sie können sich halt für die erworbenen Talente, durch ihre Arbeit erworbene Talente, wieder andere Dienstleistungen oder auch Sachen, erkaufen, erstehen. Also, ich finde das also für München eine ganz gute Idee. Okay, ich danke dir.
Gerne.
Anschließend folgt der Bericht von Christine, die die Stadtführung mitgemacht hat. Die Stadt Augsburg
wurde gegründet 15 vor Christus von den Römern, und zwar gab es von dem Kaiser Augustus Stiefsöhne Drusus und Tiberius. Das ist Kaiser Augustus, der Kopf von dem Brunnen am Rathausplatz. Er war zwar selber nie in Augsburg, aber weil er eben dafür gesorgt hat, dass Augsburg gegründet worden ist von seinen Stiefsöhnen, hat man ihm also aus Ehrerbietung einen Brunnen errichtet, den Augustusbrunnen. Da sage ich dann was dazu, wenn wir dort sind. Und es ist das Augsburger Wappen, die Zirbelnuss, das ist ein Pinienzapfen, das war die Standarte, also das Kennzeichen quasi dieser römischen Kohorte, die hier war. Und das Weiß und Rot des Wappenschildes hat, glaube ich, mit Kirche was zu tun. Und diese Säulen, dieses Säulenkapitell, das ist heute nicht mehr, glaube ich, am Wappen. Die haben das modernisiert, etwas reduziert. Aber das war das frühere Stadtwappen. Und Augsburg war ursprünglich dann im Mittelalter eine unglaublich befestigte Stadt. Also es gab erstmal eine Mauer um den bischöflichen Bereich rum. Und dann gab es eine Bürgerstadtmauer, die man heute, man kann es heute nur sehen, es gibt noch ein kleines Stück, wo beide Stadtmauern nebeneinander sind, getrennt durch ein ganz schmales Gässchen, das heißt das Anstoßgässchen hinterm Dom. Ja. Also es gab viele Tore und wie gesagt, eine komplett war die Stadt eingehaust mit Mauern, und das Verdienst des Bischofs Ulrich, der hier in Augsburg ja angeblich mit in diese Lechfeldschlacht geritten ist, was man auf diesen am Brunnen vor dem Dom sieht, wird nicht so gewesen sein. Er war sicher im Dom und hat gebetet mit seinen Gläubigen, aber warum er quasi ein Mitsieger mit Otto dem Großen bei der Lechfeldschlacht war, dass er diese Holzpalisaden, die ursprünglich um die Stadt waren, eben ergänzen hat lassen durch steinerne Mauern und die eben so stabil waren, dass dieser Ansturm von den Hunnen, die sagen immer Ungarn, aber Ungarn gab es damals eigentlich noch nicht, also das waren diese wilden Reiterhorden, die Hunnen, die also ihr Fleisch unterm Sattel mürbe geritten haben, die waren damals auf dem Weg und die haben versucht, die Stadt eben zu berennen und einzunehmen, ist ihnen ein paar Mal gelungen vorher. Und eben 955 war dann Ende. Und durch diesen Sieg auf dem Lechfeld, wo man heute noch nicht weiß, komischerweise haben die Archäologen nichts gefunden, wo das wirklich war.
Ja.
Ganz aktuell?
Ja, weil mein Sohn ist Archäologe und kriegt dann immer diese Zeitschrift Archäologie in Bayern. Und da haben sie also jetzt schon also auch gefunden, auch also
bei wo?
Von einem Hunden, auch mir ist das jetzt auch.
Also ich kann kannst du mal nachschauen.
Es ist
gut. Also ich gebe das dann immer rum und das ist ein Bild davon, das ist Augsburg im Mittelalter, da gibt es vier Bilder davon, jeweils zu den Vierteljahreszeiten, also Frühling, Sommer, Herbst und Winter, und dieses Winterbild gibt es in Vergrößerung im Maximilianmuseum zu sehen und in der Annakirche, wenn man die Lutherstiege hochgeht, da ist auch eine riesige Vergrößerung. Und die Originale sind in Berlin. Also leider haben wir hier nur also riesige Kopien, aber und da sieht man drauf, wie es im Mittelalter zuging, wie die Ratsherren gekleidet waren, welche Märkte da waren. Das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt. Und wenn man also in der Annakirche diese Lutherstiege hochgeht, sind in diesem Bild lauter so Schublädchen drin, die man rausziehen kann. Und überhaupt ist es sehr gut gemacht. Also wer sich interessiert für Reformation und Luther und diese Sachen, der ist in der Annakirche richtig. Das war früher zwar eine katholische Kirche, eine Marienkirche. Man sieht, was ist das? Also, wir haben ja nächstes Jahr Lutherjahr. Hier in Augsburg wird das groß gefeiert. Und ich bin selber bei der katholischen Moritzkirche und die Dekanin Kasch von der Annakirche. Wir arbeiten also ganz eng zusammen. Es gibt jeden Monat einmal ein Friedensgebet, immer am 7. des Monats um 19 Uhr, also am 7. um 7. Und das finde ich eine ganz wichtige Sache, das bereiten eben Leute vor und ich glaube schon, dass es ganz sinnvoll ist. Also, die Fuggerei. Die Fuggerei ist erbaut worden von 1519 bis 1523, also 4 Jahre hat man ursprünglich dran gebaut. Es ist eine Stadt mit Mauern, Toren, Gassen, Plätzen, Brunnen und Kirche, Markuskirche. Man muss aber diese Gebete, habe ich ja vorhin schon erzählt, natürlich nicht in der Kirche verrichten, das kann man überall machen. Und zwar haben die drei Brüder, also Jakob der Reiche, der natürlich bekannt ist, und seine Brüder Ulrich und Georg, haben diese, also sind die Stiftungsgeber quasi, wobei sie ein Konto eingerichtet haben, das nannten sie Konto im Himmel. Man glaubte, sich durch irdische Wohltaten einen Platz im Himmel zu erkaufen. Ja, schon erkaufen. Ne? Und es gibt im Bayerischen, ich weiß nicht, ob jemand kennt, in Köln diesen Begriff Fringsen, schon mal gehört. Der Kardinal Frings in Köln hat während der Kriegszeit oder nach dem Krieg erlaubt, dass man sich von den Kohlenzügen und in den Kartoffelwagen ein bisschen was abgeklaut hat. Und das nannte man Fringsen. Und in Augsburg nennt man, wenn Leute mit Geld zu tun haben, nennt man das Fuggern. Und im Übrigen, also die Fugger haben sich ursprünglich mit CK geschrieben, was natürlich heute mit Fack gesprochen wird, was die Ausländer immer ganz witzig finden. Ne? Wir gehen in die Fackerei und es heißt Geld sammeln, anhäufen. Und das Vorbild für die Fuggerei waren die Beginenhöfe in den Niederlanden, wo Frauen also zusammenleben, ohne jetzt Regeln irgendwie so nicht klostermäßig. Und ich habe eine Freundin, es gibt in der Nähe von Köln einen ganz tollen neuen Beginenhof, da ist sie hingezogen aus der Schweiz und ist, glaube ich, ganz glücklich. Eine Wohngemeinschaft frommer Frauen. Also 1514, 5 Jahre bevor sie dann mit dem Bauen angefangen haben, haben sie den Plan gefasst, haben 15.000 Gulden Stiftungsvermögen eben auf ein Konto eingezahlt und es gab also einen Vertrag mit der Stadt Augsburg und die mussten ja erstmal Boden kaufen. Ne? Also bevor man irgendwas bauen kann, muss man erstmal den Grund haben. Und zwar gibt es dann hier da hinten so eine Inschrift, also die sollte gebaut werden für armdürftige Bürger und Inwohner zu Augsburg von Handwerkern, Taglöhnern und anderen, so öffentlich, dass Almosen nicht suchen. Also es war hier für, sagen wir mal wirklich, für Leute, die unverschuldet verarmt sind. Ne? Und vor allem für die Angestellten und Arbeiter der Fuggerei. Also erstmal wohnten hier die ganzen Leute, die für die Fugger gearbeitet haben, die Weber und die ganzen, die eben auch hier gebaut haben. Für die war das erstmal bestimmt. Es sind 104 Wohnungen, also 52 Häuser in jedem Haus. Es sind 52 Häuser und in jedem Haus sind 2 Wohnungen. Und zwar mit 2 getrennten Eingängen. Also es muss niemand dem anderen über den Weg laufen. Einer wohnt im ersten Stock, einer wohnt parterre. Die unten haben ein kleines Gärtchen und die oben haben einen Speicher dazu. Mit 2 bis 3 Zimmer Küche, eigener Eingang. Jahreszins ein rheinischer Gulden waren damals 1,72 Mark und heute 88 Cent. Also es ist wirklich nur so, dass die natürlich Nebenkosten zahlen müssen, Strom und so weiter. Und dann eben diese tägliche Gebetspflicht für die Stifter und deren Familien. Die Mietverträge auf die Gnadenwohnung sind auf Lebenszeit. Die Administration, die sitzt hier hinten drin in diesem Gebäude, hat jedoch ein Widerrufsrecht. Das Recht auf Wohnung ist nicht übertragbar und nicht vererbbar. Also man kann nicht sagen, hier meine Kinder ziehen mal ein, gibt's nicht. Die am Rand des Existenzminimums lebenden Stadtbürger sollten nicht zu Bettlern absinken. Und man musste also katholisch arm und un, bescholten sein, was wahrscheinlich damals auch nicht so einfach war. Die Fuggerei bot nur einen Bruchteil der Unterschicht ein Dach über dem Kopf und versorgte nur einen kleinen Teil der unterbezahlten und verelendenden Weber, die in Diensten der Fugger standen und deren Weltgeltung sie mit ermöglicht hatten, mit für damalige Verhältnisse ausreichendem Wohnraum. Es gibt 6 gerade Straßen, einen Brunnen. Übrigens haben die zusammen mit dem Bischof, waren es die ersten, die hier Trinkwasser gekriegt haben. Also wir haben ja UNESCO-Bewerbung für UNESCO-Weltkulturerbe Wasserwirtschaft in Augsburg. Und die haben hier kostenlos schon sehr früh einen, zwar also nicht so doll, da rannt so ein bisschen Wasser raus. Also man musste da wahrscheinlich ziemlich lang anstehen, bis der Krug voll war. Aber sie hatten hier einen Pumpbrunnen, den sieht man auch noch. Dann, es gibt eine eigene Administration, fürstlich und gräflich Fuggersche Stiftung, die neben der Sozialsiedlung 8 weitere Fuggerstiftungen verwalten. Es gab eine Sakristei hier neben der Kirche, wo der Geistliche, da gab es früher ein Festen und ein Mesner drin war. Der Mesner war auch der Lehrer und es gab eine eigene Schule. Es gab ein eigenes Schneidhaus, das heißt also quasi eine Art Krankenstation. Und was ganz viele Leute nicht wissen, womit die Fugger noch richtig Geld gemacht haben, sie haben aus Südamerika, Guyak, Holz importiert und damals hatten ganz viele von den reichen Herrschaften die Syphilis. Und es gab noch kein Penicillin natürlich und alles andere gab es noch nicht. Und man hat sich also eingeredet, dass das, wenn man da so Rauch erzeugt und man da sitzt in so einem Raum, wo dieses Guyakholz verbrannt wird, man damit das heilen kann. Sogar der Kaiser Maximilian und der Kardinal Matthäus Lang waren davon betroffen und die haben natürlich richtig Geld bezahlt, damit man gehofft hat, man heilt es damit, aber es hat natürlich wahrscheinlich nicht wirklich funktioniert. Also es gab kostenlosen Wasseranschluss. Und den Brunnen werden wir danach sehen. Früher gab es für Sitzgruben in jedem Haus eben eine und heute hat man natürlich Toiletten und Bäder. Es wird immer alles nachgerüstet und es kostet natürlich immenses Geld. Deswegen hat man den offenen Zugang, den es früher gab. Also früher konnte man durchgehen, alle Tore waren offen, hat man das eben jetzt restriktiv, muss man Eintritt bezahlen. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt schon ist und es läuft auch hier noch so ein Goldschmied rum mit so einer Sammelbüchse. So, es gibt da hinten, werden wir nachher hingehen, es gibt das Ochsentor, da gibt es eine Nachtpforte. Also hier das Tor wird zugemacht, ich weiß nicht, um 8 oder um 10. Nach 10, also nach 10 muss man dann 1 Euro Eintritt bezahlen, aber nur wer hier wohnt, darf rein. Da ist extra, also eine Familie lebte früher davon, aber heute machen das immer nur Leute. Und wir kommen dann vorbei, der Urgroßvater von Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Mozart, hat hier als Maurer und Baumeister gearbeitet. Ist nur 45 Jahre alt geworden. Das ist ja früher so gewesen, dass die Leute halt, weil sie so schwer gearbeitet haben, nicht wirklich alt geworden sind. Und der war wohl auch ein bisschen kränklich. In der Sozialsiedlung wurden Familienväter aufgenommen, samt Frauen und Kindern, Männer, die noch ihr Handwerk ausübten, Hausfrauen und spielenden Kindern. Die Stiftung wurde gemacht, es steht auf diesem Schild da drüben, Gott zum Lob und aus Dankbarkeit für das Glück, das Gott der Fuggerfamilie ihnen in ihrem Handel mit zeitlichen Gütern bisher erwiesen hat.
Hallo, Christel Mahlhöfer. Wir haben uns heute getroffen in Augsburg im Rahmen dieses Tauschbörsetreffens um Land und hatten das Glück, dich als Führerin, will ich sie mal so nennen, ein bisschen in die Geschichte von Augsburg und vor allen Dingen von der Fuggerei Augsburg uns damit bekannt zu machen. Dein Anliegen, wir haben ja leider wenig Zeit gehabt, uns wirklich das in Ruhe anzuschauen, aber das Anliegen, so wie ich das sehe, ist ja, dass du uns sozusagen den Mund wässrig machen wolltest, dass wir wiederkommen, um uns das genauer anzuschauen. Ich möchte dich jetzt fragen, Christel, warum machst du das? Wie lange machst du das? Macht dir das Spaß? Vielleicht kannst du ein bisschen über dich und deine Tätigkeit in diesem Rahmen erzählen.
Also ich bin hier in Augsburg geboren, 1944, und bin hier groß geworden, bis ich 20 Jahre war. Und dann bin ich eben heiratsbedingt weggezogen und bin erst 2007 wieder zurückgekommen. Und seitdem ist es mir ein Anliegen, den Leuten einfach das schöne Augsburg, meine Heimatstadt, ein bisschen nahe zu bringen und sie neugierig zu machen und sie dann wieder hierher zu locken, auf dass sie dann möglichst ein paar Tage oder vielleicht eine ganze Woche kommen, weil es einfach hier nicht nur viele mittelalterliche und historische Sachen gibt, sondern weil wir auch hier ein ganz viele moderne und interessante, zum Teil umweltfreundliche Projekte haben. Es geht um die Wasserwirtschaft. Man bewirbt sich für das UNESCO-Weltkulturerbe bezüglich der Augsburger Wasserwirtschaft. Und es gibt einfach viele tolle soziale Projekte, wie zum Beispiel das Grand Hotel Cosmopolis, das Sozialkaufhaus von der Roswitha Kugelmann in Hornstetten. Und es gibt 11 Mehrgenerationentreffs in Augsburg. Es gibt 28 Agendaforen, die sich um ganz interessante Bereiche kümmern, zum Beispiel um die Radfahrer, um Energie, um das fließende Geld, eben eine andere Regionalwirtschaft einzuführen. Und mir macht es halt besonders Spaß, weil ich als Musik- und Kunstlehrerin vieles weiß halt auch schon und mich aber auch einarbeiten kann in viele Sachen, die ich noch nicht kenne. Und es ist, man wird immer belohnt, finde ich, für den Einsatz, den man bringt, weil man tolle Leute kennenlernt, tolle Projekte kennenlernt. Und das ist eigentlich inzwischen so quasi meine Lebensaufgabe geworden, weil meine Kinder eben weit entfernt wohnen, ich keine Enkelkinder habe und deshalb frei über meine Zeit und mein Geld verfügen kann.
Und wie ich das so sehe, engagierst du dich ziemlich heftig. Also du bist sehr viel unterwegs. Und wie ich das auch sehe, ist es vor allem freiwillige Arbeit, was du machst. Gerade beim Tauschring wohl auch das auf der Talentebasis. Und das funktioniert für dich sehr gut.
Ja, ich bin jetzt auch nur in den Tauschring Königsbrunn eingetreten, weil da so eine ganz straffe Organisation ist und man da auch viele Angebote mitkriegt. In Augsburg ist das alles ein bisschen schwierig, aber es wird schon weitergehen, auch wenn die sich jetzt da geteilt haben in einen Verein und Nichtverein. Das verfolge ich irgendwie ein bisschen mehr aus der Ferne, weil ich da nicht so interessiert bin an diesen organisatorischen Strukturen. Das sollen Jüngere machen.
Und Tauschring betreffend, ist dein Angebot vorwiegend, die Leute mit der Stadt Augsburg vertraut zu machen? Oder hast du da im Rahmen des Tauschrings noch andere Angebote oder Projekte laufen?
Also ich habe angeboten für Leute, die nicht malen können oder sich nicht trauen zu malen, und für Leute, die immer gesagt gekriegt haben, sie können nicht singen, sowas aufzumachen, so kleine Gruppen, aber das hat leider nicht funktioniert. Dafür gibt es einfach viel zu viel andere Angebote, und ich habe das jetzt auch gelassen, weil ich denke, man kann sich einfach nicht so unglaublich verzetteln, sonst wird es irgendwann mal schwierig.
Und deine Zukunft im Tauschring, wie siehst du die? Was möchtest du gerne vorwiegend weiterhin machen? Was ist dein Anliegen, deine Interessen?
Also einen großen Teil meiner Zeit verbringe ich in der Gemeinde St. Moritz mit bestimmten Angeboten dort. Und weil ich da Weltkämmerin bin, unter anderem erkläre ich den Leuten die Kirche und arbeite im Kindergarten mit und habe eben auch so eine Leihenkelin. Und ansonsten warte ich, was auf mich zukommt. Wenn es Angebote gibt per E-Mail oder über Bekannte, dann möchte ich ja auch reagieren können, spontan, sodass man nicht durch zu viele feste Gruppentermine geblockiert ist, sonst geht ja nichts mehr.
Genau, ja. Ja, dann wünsche ich dir weiterhin viel Energie, weil den Eindruck habe ich heute gekriegt von dir, dass du ziemlich energiegeladen bist. Und danke mich erstmal für diese tolle Führung, dass du uns gegeben, die Einführung und dann die Führung der Fuggerei. Und für mich ist es auf jeden Fall eine Anregung, wiederzukommen. Deine vielen Anregungen, die du auch außerdem hast, also nicht nur Fuggerei betreffend, haben mich auch sehr inspiriert. Und ich danke dir und hoffe, dass wir uns irgendwann mal wiedersehen.
Da würde ich mich freuen. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und dass ihr überhaupt gekommen seid, ist ja auch nicht so ohne weiteres. Es kamen ja viele von weit her, bis von Österreich. Ne? Also ich finde es toll und ich freue mich immer, wenn ich solche Gruppen bespaßen und unterhalten kann.
Sehr schön, dann mach weiter so. Danke dir.
Dankeschön.
Nach diesen beiden wirklich interessanten Führungen ging um 13 Uhr dann im Bürgertreff das Hauptprogramm weiter. Zunächst stellte jeder seinen Tauschring kurz vor, die Eckdaten, wie lange er besteht, welcher Tauschring, wie viele Mitglieder, Schwerpunkte oder Aktionen und Erwartungen an den heutigen Tag, an den Tag des Umlandtreffens. Anschließend wurden die Themen gesammelt und in einem Goldcafé an verschiedenen Thementischen kreative Ideen und Impulse für die Tauschringe ausgearbeitet. Themen waren unter anderem Datenschutz, Reisen mit dem Tauschring, dann was tun, wenn Mitglieder bei Austritt ihre Talente in Euro ausbezahlt haben wollen, die unterschiedliche Stundenvalutierung der verschiedenen Tauschringe und so weiter. Die Ergebnisse wurden dann nach dem World Café vorgestellt und bei einem gemütlichen Abendessen mit Musik klang das Umlandtreffen aus. Ein Dank gilt den drei Organisatoren Martina, Gisela und Christian, die sich unheimlich ins Zeug gelegt haben für dieses Umlandtreffen. Und ich glaube, das war ihr allererstes überhaupt. Zum Schluss möchte ich noch auf ein paar Termine und Veranstaltungen des Tauschrings hinweisen. Und zwar am 20. Oktober von 18 bis 20 Uhr im SHZ in der Westendstraße 68, unser Stadtteiltreffen Westend. Am 2. November von 19.30 Uhr bis 21 Uhr im ASZ in der Deiserstraße 37, Stadtteiltreffen Sendling. Am 4. November um 17 Uhr ein Kleidertauschabend in der Nymphenburger Straße 145 bei Wortschrift Bild. Am 6. November von 11 bis 13 Uhr im Café Wildwuchs im Werkhaus unser Frühstückstreffen. Am 9. November 19.30 Uhr findet wieder der Infoabend des Tauschrings statt im Werkhaus in der Leon-Roth-Straße 19, auch im Café Wildwuchs. Wir danken euch fürs Zuhören und wünschen euch noch einen schönen Abend. Dorina und Christine.